Guten Abend. Ich falle heute wieder in alte Gewohnheiten zurück. Ich habe Zettel dabei und ich habe heute die Schriftart extra klein gemacht, damit das nicht so viel ist und damit ich dann halt hier mein Display habe und das größer machen kann. Und es ist Akku leer. Okay, jetzt muss ich genau hingucken, damit ich nicht außer dem Konzept komme. So. Wisst ihr eigentlich, dass ich seit 2 Wochen zum ersten Mal wieder eine lange Hose anhabe? Ich bin die letzten 2 Wochen nur mit Shorts rumgelaufen. So schön warm war das und so schön heiß. Und jetzt heute zum ersten Mal lange Hose an. Ich habe gedacht, okay, wie fühlt sich das an? Es ist ein bisschen merkwürdig, aber es geht. Und da merke ich dann mal wieder, dass wir überhaupt keinen Einfluss haben auf schönes Wetter, oder? Oder auf das Wetter allgemein. Eugenbarg, die sind jetzt schön in der Türkei mit 38 Grad am Strand. Schreibt, es ist zu heiß, ich will lieber 17 Grad haben. Wir haben 17 Grad und schreiben, oh, wir werden gerne bei dir am Strand bei 38 Grad. Wir haben überhaupt keinen Einfluss auf das Wetter. Und wenn wir mit den Kollegen unterhalten und die motzen dann rum über das Wetter, dann sage ich nur, ja, wenn wir uns auch noch um das Wetter kümmern müssten, dann hätten wir genug zu tun. Also Gott ist schon derjenige, der alles in den Händen hält. Ich finde das gut so und dass er das auch entscheidet, was er uns gibt und was nicht. Ich möchte zum Anfang, bevor wir uns an den 9. Kapitel des Römerbriefes wagen, noch bitten, dass wir aufstehen und dann bete ich noch zum Anfang. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Ich danke dir, dass du der Schöpfer und auch der Töpfer bist, dass du formst und dass du gestaltest nach deinem Willen, nach deinem Plan, nach deinem, ja, du bist es, der alles in der Hand hält und du entscheidest, was du tust. Ich danke dir, dass wir an dich glauben dürfen. Danke, dass du uns gefunden hast, dass du uns errettet hast aus der Sünde. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt hier zusammenkommen können und in deinem Wort lesen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, das, was wir lesen, das, was wir hören, das, was du uns zu sagen hast, dass es Frucht bringt, dass es Veränderung schafft, da, wo es nötig ist, da, wo du den Finger auf die Wunde legst. Vor allem aber, dass wir glauben und dass wir vertrauen, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist. Bitte sei du bei uns, segne du uns und fülle du uns mit deinem Wort. Amen. Das, um was es heute Abend gehen wird, ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Das war für mich so. Ich rede jetzt aus meiner Sicht. Und vieles habe ich noch nicht verstanden. Ich hatte ein kleines Problem bei der Vorbereitung. Wir waren letzte Woche spontan weg. Und ich habe völlig vergessen, dass ich heute dran bin und habe mich überhaupt nicht drum gekümmert. Und am Sonntag waren wir wieder da oder Samstag. Ich habe am Sonntag erst geguckt, wann habe ich denn überhaupt mein Thema. Und dann am Mittwoch. Und dann hatte ich halt den Sonntagabend, Montagnacht, mitten in der Nacht und gestern und heute noch. Und so, als ich das gelesen habe das erste Mal, dachte ich, wow, ich brauche ja viel mehr Zeit. Da steht ja so viel drin und da ist so viel Information, da ist so viel auch Neues. Wie soll ich das alles hinkriegen in dieser kurzen Zeit? Und somit muss ich leider zugeben, ich habe vieles nicht verstanden, noch nicht verstanden. Und ich bin aber froh, dass Gott mir geholfen hat, dass ich auch Hilfe bekommen habe. Und ich denke auch, dass es hier einige geben wird, eventuell, ich weiß es nicht, die vielleicht andere Auffassungen sind als das, was ihr hört. Vielleicht, was ihr es anders zu verstehen. Und ich möchte heute auch nicht eine Diskussion anzetteln oder vielleicht sogar noch weitergehen, einen Streit anfangen. Ich möchte auch nicht über eventuelle Folgen, die dieses Thema mit sich bringen, heute diskutieren. Ich möchte auch nicht, dass wir in eine Diskussion verfallen. Ich möchte einfach nur, dass ich das weitergeben kann, was der Text sagt, das, was ich verstanden habe, das, was Gott hier niedergeschrieben hat. Alle anderen Fragen, was die Folgen daraus sind, was daraus resultiert, das können wir gerne mal diskutieren, das können wir gerne mal unterhalten, aber bitte nicht heute. Und dann wäre ich aber gerne bei den Diskussionen dabei. Und ich wünsche mir, dass wir zuhören, was Gott uns durch sein Wort sagt. Dass wir wirklich hören, was die Schrift sagt. Nicht, was mein Empfinden sagt oder was ich denke sagt, sondern das, was Gott sagt. Und dass wir uns gegebenenfalls auch verändern lassen, dort, wo Gott es vielleicht für nötig hält. Vielleicht einfach nur auch in unserem Verständnis Gott gegenüber. Es geht heute mit dem 9. Kapitel weiter des Römerbriefes und es geht um die Verheißungen Gottes im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Und Paulus schneidet hier oder beginnt hier ein Thema und das Thema ist, er spricht über die Auserwählung und die Bestimmung des Menschen durch Gott. Über die Auserwählung und die Bestimmung zur Rettung durch Gott. Ich habe im Laufe dieser letzten Tage mit zwei Brüdern gesprochen darüber, oder mit mehreren Brüdern, nicht nur mit zwei, und die Meinung, die ging ja irgendwie so, ja, es ging so ein bisschen auseinander. Es war jetzt nicht gravierend, aber es war schon Unterschiede zu erkennen, was das Thema betrifft, die Auserwählung oder die Lehre der Auserwählung. Und ich habe vor heute von jemandem gehört, der sagte, dieses Thema ist oft eine Grundlage, dass Gemeinden sich zerstreiten und dass Gemeinden in Krieg leben und dass es Trennungen und Spaltungen gibt in den Gemeinden Jesu Christi. Und deswegen bin ich sehr nervös, ich bin auch sehr gespannt und ich bitte, dass es nicht bei uns so ist. Dass diese Verse heute, auch nächste Woche, das geht so bis ins Kapitel 11, dass es nicht so bei uns ist. Ich kann mich noch an ein Treffen vor nicht langer Zeit von unserem Hauskreis mich erinnern. Da haben wir dieses Thema Auserwählung, ja, wen Gott denn erwählt, mal diskutiert. Da kam eine Diskussion auf und auch selbst im Hauskreis, wo wir alles Christen sind, gläubende Christen, gab es eine Diskussion und die Meinung ging auseinander. Und es kam bei vielen so eine Art Enttäuschung oder auch Wut auf Gott, wo die sagten, Gott, warum erwählst du den und den nicht? Warum sagst du bei dem, ja, ich habe das ist das, was ich getan habe und ja, ich habe ihn erwählt zum Schlechten, zum Bösen. Und das war so, ja, das war so ein Unverständnis, ein Nichtverstehen Gottes, warum er sowas macht. Den einen hat er erwählt und den anderen nicht. Warum hat Gott Abraham auserwählt, aber nicht seinen Vater Tarech, nicht seinen Bruder Nahor oder auch seinen Neffen Lot? Warum hat er Abraham erwählt? Und nicht die anderen. In der nächsten Generation nach Abraham erwählte er Isaak, aber nicht seinen Halbbruder Ismael. Von den zwei Enkeln Abrahams nahm er Jakob und nicht seinen Zwillingsbruder Esau, obwohl Esau der Erstgeborene war. Warum nimmt er Jakob? Später erwählte er Mose und nicht den Pharao. Dem Pharao erlegte er sogar eine andere Aufgabe auf, ja, und sogar eine, ja, diejenige, eine Aufgabe, die zum Bösen ist. Er hat ihn erwählt dadurch, dass er eine böse Rolle übernehmen soll. Ich habe es gelesen und da sagt Gott zu Mose, Mose, geh zum Pharao und sag ihm die Plage, wenn du mein Volk nicht ziehen lässt. Aber ich habe sein Herz verstockt, er wird dich nicht ziehen lassen. Also er hatte dem Pharao eine Aufgabe auferlegt. Warum macht er das? Gott schloss einen Bund mit dem Volk Israel und nicht mit den Ägyptern. Warum unbedingt, warum ausgerechnet Israel? Warum nicht unsere Vorfahren, die Germanen? Warum nicht uns? Warum nicht ein anderes Volk? Warum Israel? Wie passt das alles zusammen? Wie kann Gott so handeln? Das war auch die Frage im Hauskreis, warum ist Gott so ungerecht? Warum macht er das? In menschlichen Auge betrachtet. Und das alles wirft Fragen auf. Eine Frage, die ich weitergeben möchte, was haben wir für ein Gottverständnis? Wie verstehen wir Gott? Lasst uns mal gemeinsam die ersten fünf Verse lesen aus diesem Römer Kapitel 9. Die ersten fünf Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an, von denen und von ihnen stammt das dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Die ersten Verse sind sehr bemerkenswert. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, Paulus. Puh, super. Ist ja krass, was du hier schreibst. Paulus bringt nämlich hier zum Ausdruck, wie sehr er die Israeliten, das Volk, liebt. Wie groß seine Liebe zu dem Volk ist. Es wird deutlich, dass er kein Feind Israels ist in den ersten Versen. Er ist kein Feind Israels, so wie es die Israeliten dachten. Er geht nachher zwar sehr hart mit diesem Volk um, indem er redet und sehr hart auch redet, aber nur aus einem Grund. Er hat nämlich tiefe Sorge um sein Volk. Und deswegen geht er so hart mit denen ins Gericht. In den ersten 5 Versen geht es hauptsächlich beim Lesen dieses Abschnittes hauptsächlich um den Schmerz, um den tiefen Schmerz, der gar nicht losgeht von ihm, um den Schmerz des Paulus. Wegen Israel. Denn er tat sehr oft, traf er auf Juden während seiner Verkündigung und oft haben Juden ihm zugehört, wenn er gepredigt hat, aber sie glaubten nicht. Sie lehnten die Botschaft der Errettung ab. Sie glaubten ihm nicht. Und er hat das ständig erlebt. Und überall, wo Paulus gepredigt hatte, haben die Schriften kannten, die seit ihrer Kindheit damit aufgewachsen sind, die vielleicht sogar viele Passagen auswendig reden konnten, die haben diese Botschaft abgelehnt und erkannten nicht den Messias an, Jesus Christus. Sie lehnten ihn kategorisch ab. Und diese Reaktion hat Paulus sehr, sehr geschmerzt. Und dieser Schmerz kommt daher, weil die ihn abgelehnt haben, die das Wort ablehnen, seine Brüder sind. Das ist sein Volk, das ist seine Familie, vielleicht sind es sogar seine Freunde in dem Volk, das sind seine Verwandten. Und in den Versen 4 und 5 beschreibt Paulus, wer denn diese Menschen überhaupt sind, was sie besitzen, was sie für ein Privileg haben. Sie haben die Sohnschaft, sie haben die Herrlichkeit, sie haben die Gesetze, sie haben die Verheißung. 4 Dinge nennt Paulus hier, die das Volk in Besitz hat. Und doch glauben sie nicht. Trotz dieser Vorrechte, die sie haben, glauben sie nicht. Sie sind so nah dran. Sie stehen vor der Tür und finden den Eingang nicht. Die Nase berührt die Tür und die finden den Eingang nicht hinein. Sie sind so nah dran und finden es nicht. Er hat es immer und immer wieder versucht und sie haben es ständig abgelehnt. Wir können eine Begebenheit lesen in Apostelgeschichte 13, ab Vers 14, da wo er in der Synagoge sie unterrichtet, unterweist und einen langen Text erzählt. Lesen wir jetzt nicht heute, macht das mal zu Hause. Und er versucht es immer wieder ihnen zu erklären und sie lehnen es ab. Und das hat Paulus wehgetan. Das schmerzte ihn so sehr. Er hat unablässlichen Schmerz. Er stößt mit seinen menschlichen Möglichkeiten einfach eine Grenze bei den Menschen, die er nicht überwinden kann. Er kommt einfach nicht mehr weiter. Und ich glaube, er war ein guter Redner, ein sehr guter Redner. Und er kommt einfach nicht an diese ran. Und das macht ihn traurig, weil er sie so sehr liebte. Seine Liebe, die ging so weit, dass er hier schreibt, ich würde meine Rettung aufs Spiel setzen oder einsetzen. Ich würde freiwillig in die Hölle gehen, damit mein Volk errettet wird. Überlegt euch das mal, was er hier schreibt. Ich würde meine Errettung investieren für mein Volk. So sehr liebt er Israel. So sehr liebt er sein Volk. Ich möchte darüber leiten und fragen, wie groß ist unsere Liebe zu unseren Geschwistern? Wer wäre hier bereit, wenn es möglich wäre, seine Errettung einzusetzen für meinen Bruder? Wie groß ist unsere Liebe zu meinen Geschwistern, zu unseren nächsten Mitmenschen, zu unserem Land, zu unserem Volk, zu unserer Menschheit? Kennt ihr vielleicht auch so einen Schmerz, den Paulus hier gespürt hat? Schmerz, wenn ein Familienmitglied, obwohl es von klein auf alles mitbekommen hat, obwohl es von klein auf alles gewusst hat, sich doch gegen Gott entscheidet und lieber in den sündigen Welten dieser Erde, in den sündigen Vergnügungen einfach sich hingibt, freiwillig. Kennt ihr so einen Schmerz, den man spürt, wenn ein Familienmitglied so sich entscheidet? Obwohl er alles von der Rettung durch Jesus von klein auf miterlebt hat, lehnt es trotzdem ab. Ich habe in meiner Familie einige, die an Gott nachfolgen oder die an Gott glauben, aber ich habe genauso viele, die gar nicht an Gott glauben, obwohl sie es von klein auf alles mitgekriegt haben, obwohl sie eigentlich alles wissen müssten. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Sie blocken immer wieder bei diesem Thema ab, wenn wir irgendwie was versuchen zu erzählen. Wenn wir eine Weihnachtsfeier mal ein bisschen biblischer gestalten wollen, oh, warum das denn? Und so eine Ablehnung gegen Gott erleben wir. Das ist kein schönes Gefühl, zu wissen, wo sie enden werden. Das ist nicht schön. Das macht mich traurig. Mein Bruder, der ist der Zweitälteste, er musste mal auf der Arbeit von einer Leiter runtersteigen, war eine etwas höhere Leiter, und die letzte Sprosse geht da runter und setzt dann halt so einen rechten Fuß nach hinten und wollte auf den Boden auftreten. In dem Moment fällt oben so ein Brecheisen runter und trifft ihn am Rücken entlang, streift es und trifft ihn in die Wade mit der spitzen Seite. Er hat das Brecheisen oben vergessen auf der Leiter und ist schnell runtergestiegen und wollte runter und es bohrte ihn in die Wade hinein. Wir haben das dann mitgekriegt, er ist im Krankenhaus, Arbeitsunfall, ja, was ist denn passiert? Och, nichts Schlimmes, mir ist da irgendwie was Spitzes in die Wade gefallen. Als wir es dann rausgefunden haben, was es denn war und wo wir uns dann vorgestellt haben, wenn du nur einen Schritt weiter gegangen wärst, das wäre dir ins Genick gefallen. Und wir haben ihn gefragt, bist du dir bewusst, dass du nur ein Hauch dem Tod entronnen bist? Nur ein Hauch und du wärst in der Hölle gelandet, so wie du lebst, so wie du dich entschieden hast? Ist dir das bewusst? Und er spielte das so lapidar runter, ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts passiert, und sofort das Thema gewechselt. Und wir Brüder oder Geschwister sitzen da und weinen, weil wir wissen, wo er gelandet wäre, und er lehnt es ab, entscheidet sich nicht dafür. Kennt ihr auch so einen Schmerz? Wir als Geschwister müssten eingestehen, wir als Christen müssen eingestehen, dass wir diese Menschen einfach nicht retten können. Wir können sie nicht erlösen. Wir können es nicht. Das kann nur Gott allein, wenn er denn möchte. Wenn er denn will. Denn wir lesen in 18. Vers, ich greife jetzt ein bisschen in die nächste Bibelstunde vor, da möchte ich nur den Vers 18 erwähnen. Da heißt es, so erbarmt er sich nun Gott über wen er will und er verstockt, wen er will. Gott erbarmt sich über denjenigen, den er sich aussucht, und den er verstocken möchte, den verstockt er. Also es liegt an Gott, wenn er möchte. Gott entscheidet selber, wen er erwählt und eben nicht. Und da ist es egal, ob es ein frommer Jude war oder einer aus den anderen Völkern. Gott kann machen, was er möchte. Gott kann machen, was er will. Er kann alle verdammen und in die Hölle schmeißen, wenn er will. Denn dazu ist er eigentlich auch verpflichtet, nach seinen Eigenschaften, nach seinem Wesen, nach seiner Göttlichkeit. Er ist heilig und er verabscheut die Sünde. Und im Grunde hat jeder den ewigen Tod verdient durch die Sünde. Gott ist nicht verpflichtet, einen einzigen Menschen zu retten. Nicht verpflichtet. Er steht in keiner Schuld zu uns. Ist uns das klar? Ist uns das bewusst, dass Gott uns nichts schuldet? Nichts. Das Einzige, was Gott uns schuldet, ist der direkte Weg in die Hölle, sonst nichts. Das hätten wir verdient. So sind die Menschen. Er ist nicht verpflichtet, uns zu richten, zu retten. Wenn wir so dachten, dann haben wir irgendwie ein falsches Bild von Gott. Wenn wir meinten, ja Gott, wir haben doch das Recht dazu. Das hast du uns doch ermöglicht. Wenn wir den Vers 13 lesen, ich möchte wieder ein bisschen vorgreifen, das ist der letzte Vers, da heißt es, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Das lesen, da komme ich gleich noch drauf zu, aber jetzt erstmal kurz darüber. Was entsteht in uns, was entsteht in euch, wenn ihr diese Sache lest? Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Das sagt Gott. Aus Malachi 2, glaube ich, steht es. Vielleicht entsteht so die Frage, warum hasst Gott denn den Esau? Vielleicht fragen wir uns das. Ja Gott, warum hasst du ihn denn? Beantworte ich auch gleich. Ja. Aber ich glaube, wir sollten eher fragen, nicht warum Gott hasst du Esau, sondern warum liebst du Jakob? Was ist Jakob so toll, dass du ihn liebst? Warum liebt Gott Jakob? Gott hat ihn erwählt. Also dem Paulus, dem schmerzt dieser Gedanke so sehr, dass sein Volk verloren geht und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass das Volk gerettet wird und er betet dafür. Und genauso wie wir als Familienmitglieder auch hoffen und beten, dass Gott unsere Familienmitglieder doch retten möge, hat er auch gelitten und auch mitgefiebert und war traurig und voller Schmerz. Aber was ist denn, wenn Gott es nun einfach nicht möchte? Was ist, wenn Gott es nicht macht? Was, wenn mein Familienmitglied nicht zu den Erwählten gehört, zu den Geretteten? Stehen wir dann trotzdem auf der Seite Gottes und akzeptieren seine Entscheidung? Ist er ungerecht, wenn er so handelt? Paulus sagt hier in dem 14. Vers, das sei ferne. Das ist ausgeschlossen. Gott ist nicht ungerecht. Es geht in diesem Abschnitt darum, wenn wir es so lesen, also ich habe so eine Einstellung empfunden, dass wir gedemütigt werden sollen. Dass wir demütig werden sollen vor Gott. Und das Wesen der Gnade Gottes einfach verstehen sollen. Wir sollen vor Gott uns hinfallen und dankbar sein, demütig sein für das Privileg, das wir besitzen. Gott hat nicht nur die Möglichkeit geschaffen, dass wir errettet werden durch Jesus Christus. Er hat nicht nur die Möglichkeit gegeben, dass wir uns entscheiden dürfen. Er hat noch viel mehr getan. Und er macht auch viel mehr. Denn Gott bestimmt, wen er rettet. Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das ist ein Zitat aus 2. Mose. Gott sagt, über wen ich mich erbarme, den erbarme ich. Über wem ich mich erbarme. Das ist eine Lehre, die wir erst einmal verdauen müssen. Also das ist auch etwas, was ich nicht so bewusst, das war mir irgendwie nicht so bewusst. War mir irgendwie nicht so klar. Und ich muss sagen, ich verstehe es noch nicht komplett, weil da entstehen immer mehr Fragen, fortlaufende. Aber ich muss es einfach so annehmen, wie es hier steht. Gott hat das Recht, auch wenn es für uns unverständlich ist, mit seinem Volk, mit den Menschen zu machen, was er will. Er hat das Recht dazu. Er ist der Schöpfer, er ist der Töpfer auch. Und es ergeben sich halt, dadurch habe ich mich auch gefragt, ja, was passiert denn da mit den anderen Dingen, die eigentlich wertvoll sind als Christ oder als Gottes Wesen? Und es entstehen immer mehr Fragen. Und Paulus weiß darum, dass es immer mehr Fragen entstehen. Und er denkt sich da, und er beginnt ab Vers 6 diese Lehre anhand des Volkes zu erklären. Wieso? Oder zu veranschaulichen, wie er dazu kommt. Anhand von den Verheißungen möchte er die Richtigkeit seiner Sichtweise einfach illustrieren. Er möchte sie untermauern. Und da lass uns mal lesen die Verse 6 bis 13. Was sagt Paulus denn, um seine Richtigkeit einfach zu untermauern? Da heißt es, ab Vers 6, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Das bezieht sich auf die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Ja, dass die Verheißungen für Israel sind nicht hinfällig. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Gottes Kinder, also die Kinder von Abraham, die Nachkommenschaft, die biologischen Kinder sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Das ist die Verheißung. Und nicht allein dies, sondern auch, als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Noch bevor die Kinder geboren wurden, noch bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatten, Gutes oder Böses zu tun, hat Gott gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Er wird der Sklave des Jüngeren sein. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was will Paulus hier sagen? Nicht alle biologischen Nachfahren, nicht alle biologischen Kinder Abrahams, Isaaks oder auch Jakobs sind wahre Erben der Verheißung. Nicht alle. Nicht automatisch sind sie Kinder Gottes. Und er erklärt das anhand von zwei Beispielen. Einmal benutzt er das Beispiel von Ismael und Isaak und er benutzt das Beispiel von Esau und Jakob. Nun, wenn ich mir so Ismael anschaue, dann kann man es irgendwo auch erklären, dass er nicht erwählt wurde. Denn man muss einfach sagen, er war nicht nach Gottes Plan. Also es war nicht Gottes Wille, dass Ismael geboren wird. Es war eigentlich geplant, Abraham und seine Frau zu bekommen, ein Kind von Gott geschenkt. Und Ismael war das Ergebnis menschlichen Versagens. Und es war ein Eingreifen in Gottes Plan, in Gottes Verheißung. So wäre es vielleicht erklärbar, dass Ismael jetzt nicht der Auserwählte ist, nicht der Erwählte Gottes ist. Aber was wäre dann mit der nächsten Generation? Da kommen auf einmal Zwillinge zur Welt. Aus dem Samen, aus der Verheißung von Isaak bekommt er Zwillinge. Und das lässt sich dann wiederum nicht so einfach erklären, weil ja, es war halt irgendwie, ne, irgendwas passiert. Nein, es war aus dem Samen der Verheißung, das Gott verheißen hatte, entstehen Zwillinge. Gleichberechtigte Kinder eigentlich, gleich alt, nur vielleicht um Minuten getrennt. Und Esau ist der Erstgeborene. Er hat das Erstgeburtsrecht. Und er ist auch noch Isaaks Lieblingssohn. Dann wäre es ja eigentlich logisch, dass Isaak Esau erwählt als den fortlaufenden Samen, als den Erstgeborenen. Alles spricht für Esau. Obwohl Gott Rebekka diese Verheißung gegeben hat, noch bevor die Kinder geboren werden, noch bevor sie Gutes und Böses tun können, wird der Jüngere über den Älteren herrschen. Und ich glaube, dass Isaak diese Verheißung kannte von Rebekka. Und trotzdem will er, dass Esau den Segen bekommt, das Erstgeburtsrecht. Aber hier im Text, da wird uns eigentlich deutlich mitgeteilt von Paulus, es geht hier nicht nach dem, was die Menschen wollen. Es geht hier nicht nach dem, was wir für richtig halten, was wir meinen, dass es gut ist, sondern nach dem Wollen Gottes. So wie Gott es will, wird es geschehen. Vielleicht passt das nicht ganz mit unserem Verständnis überein, aber das ist nun mal die absolute Wahrheit. Das steht hier im Text. Das steht in dem Wort Gottes. Und dieses Thema zieht sich bis ins 11. Kapitel hinein. Über 3 Kapitel wird über dieses Thema gesprochen. Wie Gott erwählt. Gott entscheidet unabhängig von menschlichen Können, unabhängig von menschlichen Verdienst, vom Wissen und Erwartungen oder auch von den Einstellungen, die Menschen besitzen. Das fällt in seine Kriterien gar nicht hinein. Gott wird nicht bei seiner Wahl beeinflusst durch unsere Werke, die wir vielleicht Gutes tun. Und dann sagt, oh Mann, der ist so gut, den erwähle ich. Und wen er rettet. Und wir müssen das einfach glauben, dass es so ist, auch wenn es vielleicht nicht erklärbar ist. In Vers 11 steht noch etwas sehr Interessantes. Da wird der Text so ein bisschen auseinandergepflückt. Deswegen kam ich im Lesen auch ein bisschen ins Stottern. Ich dachte, ich lasse den raus und erkläre das nachher. Dann habe ich es doch mit reingepackt. Da wird so der Text unterbrochen durch so einen Bindestrich. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Übersetzungen steht. Bei mir wird der Text auseinandergebrochen mit so einem Bindestrich. Da heißt es, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, eigentlich würde dann heißen, wurde zu ihr gesagt, zu Rebekka, so geht der Text weiter, und dazwischen steht, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Ich will es gleich erklären. Warum wurde Rebekka das gesagt, das mit den Kindern? Warum wurde ihr das gesagt? Was ist der Grund, warum Gott Jakob über Esau stellt? Über den Erstgeborenen. Und ich glaube, dass dieser Satz geschrieben wurde, damit wir etwas lernen und etwas begreifen. Über Gottes Gnade oder über Gottes Wesen. Die Geschichte ist aufgeschrieben, damit wir etwas über Gottes Vorsatz kennenlernen. Wie Gott etwas sich vornimmt. Warum er etwas tut, warum er etwas entscheidet. Damit wir, denn er sagt hier, damit Gottes Vorsatz bestehen bleibe. Also es passiert an seinem Vorhaben nichts. Er bleibt fest dabei, was er sich vorgenommen hat. Es ist falsch zu denken, dass Gott Abraham bevorzugt hatte, weil Esau vielleicht ein schlechter Mensch war. Vielleicht hat er böse Dinge irgendwie. Weiß nicht, vielleicht war er ein schlechter Mensch. Aber Jakob, der war genauso schlecht und hinterlistig. Er war genauso kein guter Mensch. Also das kann es nicht gewesen sein. Es hat auch nichts damit zu tun, dass Esau vielleicht zwei heidnische Frauen gehabt hat. Auch das war nicht der Grund, warum er Jakob erwählt hat. Es hat nichts damit zu tun, welche Entscheidungen wir in unserem Leben treffen oder vielleicht getroffen haben. Und es hat auch nichts damit zu tun, welche Wege vielleicht gegangen werden oder gegangen wurden. Das sagt der Text hier. Die Entscheidung Gottes hat nichts damit zu tun, wie ein Mensch sich verhält. Auch nicht mit der Vorkenntnis Gottes, wie das Leben laufen wird. Hat auch nichts damit zu tun, dass Gott vielleicht den Weg eines Menschen sieht. Auch damit hat es nichts zu tun, dass er eine Entscheidung trifft. Es hat nur mit einer Sache was zu tun. Nur eine Sache entscheidet, und nämlich mit der Entscheidung, die Gott selber trifft. Und ich habe gesagt, ich hatte Hilfe, so ein bisschen um das Bild, das Konstrukt zu verstehen. Und ich habe mir auch Auslegungen zur Seite gezogen. Ich habe mit Leuten gesprochen. Und einige Ausleger und auch Theologen, die kommen alle zu einem Punkt und sagen, wir wissen nicht, welche Kriterien Gott benutzt, um jemanden zu erwählen. Wir kennen sie nicht. Sie sind nirgendwo niedergeschrieben. Wonach Gott geht und nach der Liste geht und sagt, okay, damit, alles klar, ich erwähle dich. Es ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien Gott aussucht. Es ist aber bekannt, dass er nicht die Entscheidung hineinbezieht, welche Werke oder welcher Wandel gelebt wird, wie ein Mensch ist, gut oder böse. Es gibt genug Beispiele in der Bibel, wo Menschen einfach böse sind. Ich denke da an den König Nebukadnezar. Und ich weiß nicht, ob ihr König Manasse ist euch auch ein Begriff, der seine Kinder durchs Feuer laufen ließ und verbrennen ließ, der wurde errettet. Es war kein guter Mensch. Also es liegt nicht an den Werken, die der Mensch tut, warum Gott dann so entscheidet. Es hat nichts mit dem Guten in uns zu tun. Gott erwählt nach seinen Kriterien, nach seinen Richtlinien. Er ist der Töpfer, der den Ton formt, der das Gefäß formt als heiliges Gefäß oder als unheiliges Gefäß. Er entscheidet, welchen Ton oder welchen Gefäß er macht. Ein Satz noch zu Vers 13. Wenn hier heißt, er liebte Jakob und hasste Esau, dann geht es hier nicht um den emotionalen Hass, den wir so kennen heutzutage. Dieses, ja, wie wir es interpretieren, dieses Abgrundtiefes, dieses böses, aktives Handeln, jemanden abzulehnen und boah, ich hasse ihn, ich kann nicht mit ihm zusammen sein. Das ist es nicht. Dieses Hassen bedeutet nichts weiter als, er wurde nicht erwählt. Gott hat Esau einfach nicht erwählt. Oder hast du noch eine andere? Hättest du noch was anderes, Peter? Ja, genau. Gott hat Esau nicht erwählt. Es geht hier in diesem Abschnitt darum, wer ist ein Kind Gottes und wer nicht. Wer ist errettet? Es geht um die Errettung. Abraham wurde ein Versprechen gegeben, damals eine Verheißung gegeben, dass er viele Nachkommen haben wird. Viele, die er gar nicht zählen kann. Aber nicht alle Kinder des Fleisches, also von Abraham, biologisch, werden Kinder Gottes oder sind Kinder Gottes. Wir haben von 4 Söhnen gehört. 4 Kinder Abrahams oder Nachfahren Abrahams, aber nur 2 Kinder Gottes. Nur 2 aus den 4, die errettet wurden. Wir heute werden auch als Kinder der Verheißung mit dazugezählt. Wir sind heute, die wir errettet sind, wir gehören auch dazu, zu den Nachkommen Abrahams. Dieser Abschnitt, dieser Lehre von Paulus, ich erwähne es gerne noch einmal, ich bin da wirklich noch nicht durch und das ist auch nicht leicht zu verstehen. Aber dieser Abschnitt soll eins in uns bewirken. Es soll eins mit uns machen. Und ich weiß nicht, wie ihr gerade darüber denkt. Aber eins soll es mit uns machen. Sie sollen dazu führen, wenn wir es begriffen haben, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dass es uns demütig werden lässt vor Gott. Dass wir demütig werden vor seiner Gnade, die wir erleben durften. Die uns zuteil wurde. Und die Entscheidungen, die Gott trifft, die sollen ihm zur Ehre dienen. Die sollen dazu führen, dass wir ihn loben und ihn preisen. Gott handelt damit, oder Gott handelt, egal was er macht, damit er gepriesen wird, damit er hochgelobt wird, damit ihm die Ehre gebracht wird. Apostel Paulus schreibt im Kapitel 11, am Ende dieses Themas der Auserwählungslehre, schreibt er, gelobt sei sein Name oder sei der Herr. Er lobt Gott für seine Entscheidungen und genau das ist es, was Gott möchte, dass wir ihn loben und preisen für das, was er tut, wie er entscheidet. Wir sollen demütig sein. Somit haben wir auch nicht das Recht, stolz auf unsere Rettung zu sein, stolz zu sein, dass wir auserwählt wurden. Sollen wir nicht, dürfen wir nicht, denn wir haben die Rettung Gottes nicht verdient. Wir haben nichts verdient, außer den direkten Weg in die Hölle. Sonst haben wir nichts verdient. Er hat sie uns geschenkt, indem er uns erwählt hat. Natürlich haben wir persönlich die Entscheidung getroffen, aber ohne Gottes Willen würden wir heute nicht in diesem Privileg leben dürfen. In Epheser 2, 8 bis 9, das möchte ich noch kurz lesen, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich im Chor rühme. Wir haben nicht das Recht, uns zu rühmen für unsere Errettung. Es ist aus Gottes Gnade geschehen. Aus Gott, nicht aus unseren Werken. Vielmehr sollen wir demütig sein und Gott dafür loben und danken. Das soll unsere Einstellung sein zur Errettung. Was Paulus hier in diesem Abschnitt, den ersten 13 Versen, betonen möchte, ist Folgendes. Gott hat das Recht, mit den Menschen zu tun und zu lassen, was er möchte. Es liegt an Gott, was mit den Menschen passiert, was er für richtig hält. Und er sucht sich die Menschen aus nach der Auswahl der Gnade und nicht aufgrund von Werken, die wir tun oder vielleicht tun werden. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich darüber nachdenken, was es auf sich hat mit diesem Thema. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den nächsten Kapiteln. Und ich hoffe, dass ihr erkennt, dass das, was hier geschrieben steht, dass es die Wahrheit ist. Und dass ihr nicht irgendwelche komischen Gedanken habt. Ich sage es mal so. Das ist mein Wunsch und ja, ich bete dafür, dass wir auch im Nachdenken gesegnet werden. Amen.